Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Raviol, ich bin ehemaliger Redakteur und neben mir sitzt
Niklas Nienaß, ich bin aktueller Europaabgeordneter.
Aktuell?
Ja, nicht ehemalig.
Niklas, wir sitzen hier in Straßburg im Europäischen Parlament, im Keller, in einem Aufnahmestudio. Und man muss vielleicht dazu sagen, das Europäische Parlament wandert einmal pro Monat hier nach Straßburg für eine Woche. Es gibt noch mehr Abstimmungen als sonst, noch mehr Besprechungen als sonst und noch viele weitere Treffen. Deswegen ist Mittwoch schon als der Tag, an dem hier viele etwas durchhängen. Wie geht's dir heute Morgen?
Es geht noch. Ich bin aber auch gestern sehr, sehr früh schon nach Hause. Also normalerweise ist es so, dass man dann abends nochmal mit Kolleginnen und Kollegen essen oder trinken geht. Und darauf habe ich verzichtet. Habe ein bisschen mehr
extra
Schlaf bekommen
für diese Folge.
Nee, extra für mein Gemüt, weil das am Vortag tatsächlich nicht der Fall war. Und ich ja mittlerweile auch schon ein paar Straßburg-Sessions durchgemacht habe. Und das ist genau so, du hast halt einerseits sehr, sehr lange Tage, wo wir dann wirklich noch Abstimmungen und Fraktionssitzungen und alles Mögliche bis gerne mal 8, 9 Uhr haben. Und dann gehst du noch irgendwo essen und dann gehst du noch vielleicht ein kühles Getränk zu dir nehmen. Und am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Und das ist dann halt für 4 Tage am Stück. Dann doch ein bisschen anstrengend irgendwie am Ende und deswegen habe ich dann irgendwann mal auf die Bremse gedrückt.
Wir schauen uns in der nächsten Folge dein Leben als Europaabgeordneter genauer an und ihr könnt da auch sehr gerne Fragen einreichen. Aber für diese Folge habe ich mal eine Frage an dich. Was ist dein absolutes Lieblingslied?
Ich finde das sehr, sehr schwierig zu sagen, weil...
Das ist eine typische Politikerantwort.
Ja, aber komm, das ist doch immer gemütsabhängig, ja. Aber was mich immer wieder abholt, ist einerseits von Korn Love Song und andererseits von Feine Sahne Zu Hause. Das sind beides irgendwie, gerade Zu Hause ist nochmal so ein Lied, wo... Ja, weiß nicht, das holt mich einfach immer in so einen gewissen Mut und immer vermittelt mir sehr viel Gefühl. Und deswegen finde ich die eigentlich immer gut und kann mir die immer anhören. Aber ansonsten bin ich da auch sehr, sehr ja, gemütszustandsabhängig, worauf ich gerade Lust habe tatsächlich.
Bei mir, ich habe auch darüber nachgedacht, es ist wirklich schwer, ein Lied sich zu überlegen. Bei mir wäre es von Journey, Wheel in the Sky.
Sagt mir gar nichts.
Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich bin ein alter Mann gefangen im Körper eines 32-Jährigen. Aber dann die nächste Frage. Was haben Feine Sahne Fischfilet, Herbert Grönemeyer und Journey gemeinsam?
Alles Musiker, sind alle auf Spotify, weil es so die Richtung ist, über die wir uns heute unterhalten, sonst weiß ich nicht.
Exakt, und alle bekommen kaum Geld für ihre Songs auf Spotify oder anderen Music-Streaming-Plattformen. Und damit, Niklas, fallen wir dann doch mit der Tür ins Haus. Das System Musik-Streaming ist kaputt. Und ja. Du sagst, wenn es so weitergeht, werden wir einige Musikerinnen und Musiker so nicht mehr auf dem Markt erleben. Und darüber sprechen wir heute. Wir hören, was dir ein wütender Herbert Grönemeyer dazu gesagt hat, wie sich im Hintergrund ein Kampf David gegen Goliath formiert und welchen Trumpf du mit der EU in der Hinterhand hast. Wir schauen uns das Ganze an. Es ist sehr, sehr komplex, aber wir versuchen uns ein bisschen durchzuhangeln. Wir schauen ein bisschen in die Musikgeschichte. Wir schauen uns das System Spotify mal genauer an und gucken, was man da besser machen kann. Wenn man ein bisschen zurückschaut in die Zeiten, in denen wir noch CDs gekauft haben, das war ein riesiger Markt und für die Musikerinnen und Musiker auch ein goldener Markt. Ne? Die haben ihre goldenen Schallplatten gemacht. Das waren goldene Zeiten.
Ja, ich glaube, da war damals natürlich das große Problem, dass man auch irgendwie einen Vertrag brauchte, also einen Labelvertrag. Aber tatsächlich war es so, dass du gerade als Musikerin oder als Musiker relativ viel Geld mit dem Verkauf von Platten bzw. CDs oder auch Kassetten gemacht hast und mit den Tantiemen. Also du kriegst ja einerseits direkt über den Verkauf von Tonträgern, aber andererseits auch, kennt man vielleicht über die GEMA, dass man dann jedes Mal, wenn ein Song gehört wird, also jetzt nicht, wenn wir das irgendwie so privat hören, sondern wenn man das auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo spielt, dass man dann quasi dann Tantiemen bekommt für jedes Mal, wenn das Lied gespielt wird. Das sind ein paar Cent, aber das addiert sich dann pro Person und pro Jahr dann halt zusammen. Und so kommt da einiges an Geld zusammen und das stimmt. Gerade aber diese Tonträger waren entscheidend und haben richtig viel Umsatz und gebracht, aber halt zu so einem Punkt, dass halt Leute einfach davon leben konnten. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Das ist Arbeit, einen Song zu schreiben, den halt gut zu machen. Gab mal irgendwie so ein Zitat von, ich glaube, es waren die Beatles oder so, die meinen, irgendwann hat man es raus, dass du weißt, dass du beim Schreiben weißt, das ist ein Song oder das ist nur Murks, was ich hier gerade mache, und dann kannst du ihn auch wieder in die Tonne kloppen. Du brauchst da viel Kreativität für, du brauchst da Zeit für, du brauchst einen freien Kopf dafür. Und du musst ja aber auch gleichzeitig irgendwas essen und irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und davon leben können. Und am Ende ist es halt ein Job, der bezahlt werden muss. Und deswegen ist es einfach richtig, dass Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit eben auch leben können.
Und der erste Bruch kam dann quasi mit der Musikpiraterie, MP3-Dateien. Und wer noch nie eine CD gebrannt hat, der werfe den ersten Stein. Aber dadurch ging natürlich den Musikern und Musikern einiges an Geld flöten damals, ne?
Ja, das hat sogar, das habe ich letztens mal herausgefunden, schon mega früh angefangen, dass man versucht hat, Schallplatten zu kopieren mit so Silikon und Harz und sonst was und die dann halt versucht hat abzuziehen und neu zu drucken. War natürlich wahnsinnig aufwendig. Du hast erwähnt, CDs viel, viel einfacher zu brennen. Ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall damals einen CD-Brenner gewünscht habe, auch CDs zu kopieren, aber eben auch, um andere Sachen auf CDs zu speichern. Und vor allen Dingen war damals auch so überhaupt kein Bewusstsein dafür. Ich sage aber auch, dass das natürlich so im privaten Maßstab irgendwie war, dass man sagte, okay, der Freund hat irgendwie die und die CD und dann brenne ich mir das und nutze das dann irgendwie im privaten Maßstab. Das ist nochmal was anderes. Aber was dann ja dann wirklich krass wurde, war dann dieser ganze Zeitraum, die ganzen Anfänge des Internets, wo man wirklich angefangen hat, CDs zu rippen und dann halt online zu stellen. Und du hast es eben gesagt, wer das noch nie gemacht hat, der werfe den ersten Stein, mea culpa.
Ist verjährt mittlerweile.
Was?
Ist verjährt.
Ja, ich hoffe es. Also ich habe das damals auch als Jugendlicher gemacht, dass du einfach kein Geld für CDs oder dergleichen hattest. Und dann dir über, was war denn das, uTorrent und verschiedene Torrents irgendwie diese ganzen Alben gezogen hast, mit dem immensen Risiko, dass da einfach nur Viren drauf waren. Und es hat ewig lange gedauert, aber am Ende hatte man halt für umsonst mal eben irgendwie 5, 6 Alben gekriegt. Und das war natürlich gerade so in der Findungsphase von einem eigenen Musikgeschmack wahnsinnig cool. Aber für die Musikindustrie war das, die standen da wirklich kurz vor dem Aus. Ich glaube, das wurde so ein bisschen damals auch auf der einen Seite hochgebauscht, auf der anderen Seite auch runtergespielt von den Piraten, also nicht von der Partei, sondern von den Leuten, die Piraterie betrieben haben, weil es so hieß, ja, wieso, ich mach doch nichts, ich kopiere das ja nur und ich nehme ja niemandem was weg, aber de facto nimmst du schon was weg, weil du ja dann eben nicht den Wert irgendwie vernünftig bezahlst und honorierst.
Es hat sich zum Glück einiges getan seitdem. Also auch im Bewusstsein, wie du sagst, heute zahlen wir für Musik, das soll ja auch so sein. Aber wir sprechen auch längst nicht mehr über CD-Brennen. 2006 hat Spotify den Markt betreten und es war ja total krass damals, sie sind quasi in die USA geflogen zu den Major-Labels, also Universal, Sony, Warner, und haben einen fetten Deal mit denen ausgehandelt. Die haben quasi gesagt, jetzt mal ganz einfach, ihr gebt uns die Musiktitel, wir stellen die Plattform. Und heute hat Spotify über 100 Millionen Songtitel, ist Marktführer.
Ja, ich glaube, Spotify oder das Prinzip Spotify, also dieses Musikstreaming, hat die Musikbranche wirklich gerettet. Weil mir war damals schon auch irgendwie, wo ich dachte so, ich finde es nicht richtig, dass Musikerinnen und Musiker gar kein Geld dafür kriegen, aber ich finde halt auf der anderen Seite, also nochmal mit Taschengeld von irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro in der Woche oder sowas, konnte ich mir kein Album von 15 Euro jede Woche irgendwie leisten. Und irgendwann, weißt du, du hast die 12 Songs durchgehört und dann war so, irgendwie will ich mehr ausprobieren. Und ich habe damals auch schon irgendwie noch mit Freunden mich drüber unterhalten, so, boah, wenn man das einfach so bekommen könnte, wäre ich auch voll bereit, dafür irgendwie so eine Flatrate zu zahlen, sofern es irgendwie angemessen ist. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding, wo Spotify eben genau in diese Lücke reingegangen ist und gesagt hat, guck mal, Leute sind bereit, dafür zu bezahlen, für Musik zu bezahlen, wenn sie aber eben auch entsprechend der schnelllebigen Zeit eben auch mega viel Angebot bekommen und halt den Zugriff auf alles bekommen, was sie ja eh kostenlos, also geklaut, aber kostenlos im Internet gerade kriegen können. Und das hat viel, viel mehr erreicht und wirklich die Piraterie beendet, im Gegensatz zu den ganzen Verfahren, den ganzen Androhungen, juristischen Androhungen und sonst was, die alle ja auch teilweise ihre Fehler hatten und überhaupt, also wenn man es richtig gemacht hat, überhaupt nichts gebracht haben, weil du hast ein VPN reingepackt und dann wurdest du eh nicht entdeckt. Und dementsprechend war Spotify wirklich eine große Lösung für ein großes Problem.
Wir reden immer über Spotify. Es gibt natürlich auch noch Apple Music, Amazon Music und so weiter. Aber Spotify ist definitiv der Marktführer und die meisten Menschen werden uns gerade auch eher über Spotify hören.
Du hast es gesagt. Ja, und die haben es halt auch erfunden. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob erfunden, aber auf jeden Fall groß gemacht. Und genau, das ist schon so das relevanteste Medium da gewesen.
Die sind das relevante Medium, die machen einen riesen Umsatz. Ich weiß, Umsatz ist in der Wirtschaft nicht unbedingt die Kennzahl, aber Gewinn-Verlust, da schaut man gerne drauf. Offiziell macht Spotify Verlust, ja, eher aus strategischen Gründen. Deswegen schauen wir uns den Umsatz an. Die machen über 13 Milliarden Euro Umsatz und sagen, ein Drittel der Einnahmen geht an uns, der Rest an Rechteinhaber. Das können also Labels sein oder auch die Musiker selber. Könnte man also sagen, da ist genügend Kohle übrig für die Musikerinnen und Musiker, oder?
Nee, nicht wirklich. Also einerseits ist dieses Drittel schon nochmal ein bisschen eine falsche Zahl. Es ist richtig, dass Spotify ungefähr ein Drittel für den Service bekommt. Aber von den verbleibenden zwei Dritteln gehen an die Rechteinhaber der allergrößte Teil eben an die Major Labels. Das heißt, du brauchst weiterhin einen Plattenvertrag, wo ja gleichzeitig häufig erzählt wird, dass die Künstlerinnen und Künstler quasi über Spotify die Möglichkeit haben, direkt Geld zu bekommen. Und das ist halt schon, da fängt schon an, irgendwie komisch zu werden. Weil angenommen, wir beide hören jetzt sind alle Künstler, die wir eben genannt haben, sind alle bei Major Labels, aber angenommen, wir hören jetzt eine kleine Indie-Band, die überhaupt kein Label hat, die einfach nur auf Spotify veröffentlicht, dann zahlen wir Geld und das Geld geht trotzdem erstmal, also ein Drittel an Spotify, okay, für den Service, und dann geht, glaube ich, nochmal, was sind es, ich glaube, nochmal fast ein Drittel oder sogar mehr, ich glaube 40% fast, gehen an die Major Labels, obwohl man überhaupt kein Major Label hört. Und dann, was wirklich bei den Künstlerinnen pro Klick ankommt, das sind nur 20%. Also, wenn du 10 Euro im Monat zahlst, knapp 2 Euro davon werden per Klick verteilt. Und da gibt es auch noch ein Problem, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Du hast in Berlin mit Herbert Grönemeyer über Musikstreaming gesprochen. Man könnte jetzt meinen, ist ein bekannter Künstler, dem geht's gut, aber er war gar nicht so gut drauf, oder?
Nee, der war richtig angefressen, angepisst, könnte man sagen. Hat sich vortrefflich aufgeregt. Wir hatten eine große Podiumsveranstaltung, auch mit dem Spotify-Chef für Europa. Und das war schon sehr spannend, da einfach mal drüber zu gucken. Und genau, Herbert Grönemeyer ist, glaube ich, allen ein Begriff, ist ein großer deutscher Künstler, ist äußerst bekannt, hat eine riesige Fanbase. Ich gestehe, es ist nicht komplett meine Musik. Ich kenne natürlich ein paar Songs, wie wir, glaube ich, alle. Er ist halt absolut, ja, Kulturgut Deutschlands, kann man schon sagen. Und ist ein Hammer-Typ, hat sehr viel Spaß gemacht. Und man sollte eigentlich meinen, dass der von seiner Arbeit gut leben kann. Kann er auch, weil er Platten verkauft immer noch, weil er eben eine Fanbase hat, die seine Platten kauft, also CDs. Auch gerne mal tatsächlich, mittlerweile sind Schallplatten ja wieder im Kommen. Und durchs Touren und durch große Konzerte. Ne? Also der macht ein Konzert, das ist sofort ausverkauft und die Leute sind mega, mega hyped und freuen sich drüber. Aber über Streaming, da ist der auch erst, glaube ich, seit einem Album, weil er sich vorher immer dagegen entschieden hat. Und seit er da ist, ist er super angepisst, weil er damit gar kein Geld verdient. Überhaupt, also wirklich, wirklich sowas von verschwindend gering, weil es einfach überhaupt nicht bei ihm ankommt. Und er sagt, das ist total lächerlich. Er hat sich die letzten 30 Jahre eine Fanbase aufgebaut, hat viel Zeit und Kreativität, hat seine Gefühle in die Songs reingesteckt, hat Leute begeistert, hat sie mitgenommen. Diese Leute sind auch bereit, ihn zu unterstützen für seine künstlerische Leistung. weil er ja eben damit deren Leben oder unser aller Leben wirklich ja, beeinflusst und auch besser macht irgendwie. Und trotzdem kommt bei ihm kein Geld an über Streaming, obwohl er gestreamt wird. Es ist nicht so, als würde ihn da keiner hören, sondern er hat ordentlich Klicks, aber es kommt kaum was an.
Ihm wird es insgesamt immer noch gut gehen. Ich glaube, ihm geht es mehr um das Thema Gerechtigkeit. Wir müssen aber auch über andere Musikschaffende sprechen, die in Existenznot geraten, die mittlerweile schon aufgeben müssen. Und im Hintergrund formiert sich auf jeden Fall etwas. Den Plattformen wie Spotify und auch den Major-Labels, denen geht's gut. Musikschaffende gehen baden und die formieren sich jetzt zusammen. Herbert Grönemeyer ist einer davon. Du hast auch Kontakt zu anderen. Und die sagen, wir brauchen Gerechtigkeit und dann sind wir glücklich. Vielleicht können wir das Ganze mal auch an einem Beispiel erklären, wenn wir uns jetzt überlegen, wir beide hören einen Monat lang Musik bei Spotify. Jeder nur einen Künstler, mal als fiktives Beispiel. Ich höre 1000 Lieder von Ed Sheeran und du, also 1000 Mal Ed Sheeran und du hast als Europaabgeordneter weniger Zeit und hörst nur 100 Mal eine Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern, dann könnte man ja am Ende meinen, dass meine 10,99 € zu Ed Sheeran wandern und deine 10,99 € zu dieser Punkband. Ist aber nicht so. Ed Sheeran bekommt da unverhältnismäßig viel mehr Geld. Zum einen, weil er ein Star ist und da bevorzugt wird. Und zum anderen, weil das Modell das nicht vorsieht quasi. Dass das Geld, was du quasi zahlst, auch eins zu eins zu exakt den Künstlern wandert, die du hörst. Ne?
Ja, also das Modell hat viele Probleme. Also erstmal haben wir eben ja schon gesagt, 2 Euro werden umverteilt. Also erstmal, der Großteil des Geldes geht erstmal an die Major-Labels. Ich glaube, Ed Sheeran ist bei Universal. Geht also erstmal an Universal und Universal gibt davon dann teil schon mal an Ed Sheeran. Das heißt, der kriegt schon mal Geld. Meine kleine Punkband, nennen wir sie in diesem Fall mal Waving the Guns, ist zwar kein Punk, aber egal, ist aber aus Rostock. Die sind nicht bei Major Label so, und die kriegen halt schon mal gar kein Geld. Jetzt werden diese 2 Euro von uns jeweils noch umverteilt. Und tatsächlich geht nicht meine 2 Euro an Waving the Guns und deine 2 Euro an Ed Sheeran, sondern tatsächlich werden unsere 2 Euro zusammengeschmissen. Das heißt, wir haben einen Pott von 4 Euro. Und dann wird geguckt, wie viele Streams haben die ganzen Künstler gemacht. Und in diesem Fall haben wir dann ja 1100 Streams insgesamt, nämlich 1000 für Ed Sheeran, 100 für Waving the Guns. Und dann wird halt 4 Euro durch 1100 geteilt. Das heißt, du kriegst dann pro Stream, boah, keine Ahnung, bin ich jetzt im Kopf rechnen, nicht so irgendwie irgendwas um die 0,3 Cent oder sowas. Und dann kriegt man halt pro Stream diesen Centbetrag. Das heißt, effektiv geht halt richtig viel Geld von meiner Seite, ungefähr 1,80 oder 1,50 oder sowas, geht rüber zu Ed Sheeran, obwohl ich nicht ein einziges Mal ein Lied von Ed Sheeran gehört habe. In Klammern, der ja schon über seinen Labelvertrag schon Geld gekriegt hat. Und dementsprechend kommt wahnsinnig viel Geld bei Ed Sheeran an und bei Waving the Guns kommen halt irgendwas um die 20 Cent oder 30 Cent an. Und es ist halt mega unfair. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Sagen wir mal, Ed Sheeran, wenn jetzt Ed Sheeran nur Songs macht, die 45 Sekunden oder sagen wir eine Minute lang sind. Ja, eine Minuten-Songs. Der macht einfach nur Minuten-Songs. Sind top, kann man feiern, so. Waving the Guns macht jetzt einfach nur Megatracks. Die sind alle 10 Minuten lang. So, und ich höre jetzt 100, also ich höre jetzt irgendwie, ich habe eine Stunde Zeit, kann mir 6 Songs anhören. Du hast eine Stunde Zeit, kannst dir 60 Songs anhören. Jeder Stream, jedes Mal, wenn du über 30 Sekunden ein Lied hörst, dann ist das ein Stream.
Das System fördert Masse statt Klasse, ne?
Ja, und vor allen Dingen, nochmal, ich kann ja in meiner Zeit überhaupt nicht, in einer Stunde kann ich ja gar nicht mehr als 6 Songs anhören, weil die alle 10 Minuten lang sind. Das heißt, die kriegen 6 Streams, in der gleichen Zeit hörst du 60 und das heißt, er hat halt schon 60 Klicks und kriegt dafür schon mal mehr Geld, obwohl wir die gleiche Zeit verbracht haben, die wir den Künstlern jeweils zugehört haben. Und das ist auch schon wieder absurd. Und wenn du das halt zusammenbringst, also einerseits, dass halt kurze Songs viel wertvoller sind als lange Songs, in Klammern, sofern sie über 30 Sekunden lang sind. Und dass du halt manche ZuhörerInnen hast, die halt viel mehr Zeit rein investieren können, um immer wieder zu klicken, dann hast du halt eine super Umverteilung von halt großen Bekannten oder von der Masse hin zu großen bekannten Künstlern. Und so ist es halt, es gibt Leute, die mit Spotify Geld verdienen. Aber das sind nicht mal die deutschen Superstars wie Herbert Grönemeyer.
Wir können an der
Stelle. Das ist wirklich 1% der Künstlerinnen und Künstler.
Wir spielen an der Stelle mal einen absoluten Top-Hit ein.
Ich glaube, ja.
Geil, oder?
Mega gut. Mega. Also, das hat mich wirklich auch nochmal tief getroffen. Das hat meine Gefühle angesprochen. Und das ist zu Recht. Zu Recht richtig viel Aufwand und also ne, was da kreativ reingeflossen
alle
ist.
Alle Emotionen reingesteckt.
Wie viele Instrumente man dafür können muss, ja, das ist wirklich, da waren bestimmt Massen an Leuten an der Produktion beteiligt.
Du kannst mit 30 Sekunden Regen Geld verdienen.
Richtig viel Geld verdienen, ja.
Es gibt auch nicht nur Regen oder andere Naturelemente, es gibt auch Fake-Songs, es gibt Massensongs und an der Stelle können wir empfehlen die Dokumentation in der ARD-Mediathek Dirty Little Secrets. Da werden einige Praktiken mal genannt und es gibt ganz wenige Menschen, die sich dazu äußern, aber da hat auch einer erklärt, er sitzt jeden Tag an seinem Keyboard und an seinem Computer und produziert Stücke en masse. Der schafft mehrere Musikstücke pro Woche, was für keinen ordentlichen Musikschaffenden möglich wäre, aber er sagt, die stelle ich alle auf Spotify, wenn die in einer Playlist landen, ist mein Jackpot und ich kann sehr, sehr gut davon leben.
Ja, das ist halt das Ding, dass wir wirklich durch diesen Streaming-Markt, also nicht durch den Streaming-Markt, ich sag das nochmal, das Streaming-Angebot und diese Lösung von Spotify ist wahnsinnig gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber eben auch für die Musikindustrie und für Künstlerinnen und Künstler. Aber die Art und Weise, wie wir derzeit das Geld da verteilen und wie die Ressourcen da verteilt werden, sorgt zum einen dafür, dass du eben diese Fake-Songs hast, dass du halt eine Ausbeutung des Systems hast und dass du halt eben nicht mehr nur Kunst produzierst, sondern wirklich Massenproduktion am Fließband. Ballern, 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 bis der Arzt kommt und da muss es nichts mit irgendwie großartiger, guter Qualität oder dergleichen zu tun haben. Und ich rede jetzt nicht mal irgendwie von gerade beim Stichwort Ballern und der Arzt gibt ja verschiedene Ballermann-Hits. Sind jetzt auch, würde ich sagen, sind ja keine großartigen künstlerischen Werte, so würde ich persönlich sagen. Aber es gibt Leute, die das feiern, die dazu abdancen und sonst was. Super, ja, die sollen davon auch, und dementsprechend sollen die Künstlerinnen und Künstler davon auch entlohnt werden vernünftig. Aber es wird halt das System ausgenutzt und du kommst halt wirklich dazu, das war ja kein Witz eben mit den 1-Minuten-Songs. Es gibt mehr und mehr Songs, ich glaube Kanye West hat ein Album rausgebracht, wo jeder Song irgendwie irgendwas zwischen 30 und 45 Sekunden ist. Das folgt einer gewissen Logik, weil man sagt, dann kriege ich mehr Streams, dann kriege ich mehr Klicks, dann kriege ich mehr Geld. Und das ist halt unverschämt. Also beziehungsweise, ich glaube, es ist sogar auch gefährlich für die Entwicklung der Kultur. Ja, weil du wirklich ja dann sagst, okay, du kannst nur noch erfolgreich haben, wenn du kürzer bist. In den 70ern haben die irgendwie Intros von 2 Minuten gespielt, bevor dann der 7-Minuten-Song anfing. Finde ich jetzt persönlich auch weird, ist nicht so ganz mein Style, aber trotzdem, es war einfach die künstlerische Freiheit da, das zu tun. Wenn, das meinte Herbert Grönemeyer übrigens auch auf dem Podium, meinte so, wenn ich das meinem Agenten vorschlage, der bringt mich um, ja, weil die Leute klicken dann ja schon wieder weg, dann ist der Song nichts wert und so weiter. Und das
kommen sofort zur Sache, nach 10 Sekunden
genau.
Musst du was singen irgendwie.
Du musst sofort mit der Hook starten und die Leute müssen sofort den Refrain mitgrillen können. Du musst eigentlich, das verändert natürlich die Musik und ist eine Beschreibung auch für unsere Gesellschaft, aber trotzdem, es schränkt die Kreativität eben auch ein und ich glaube, es ist gefährlich für die Diversität auch von Kultur.
Wir haben gesagt, da formiert sich was im Hintergrund. Es ist ja nicht nur Herbert Grönemeyer, ein Christopher Arnen, einer Balbina. Da sind unzählige Musikschaffende, die sich da endlich zusammentun und sagen, wir stehen mal auf. Da sind auch sehr bekannte eben Künstler dabei. Deswegen soll es nicht zu pathetisch klingen, wenn wir sagen, Kampf David gegen Goliath. Aber denen gegenüber stehen halt die großen Major-Labels und die großen Plattformen wie Spotify. Die sagen, uns geht's ganz gut, warum sollen wir was ändern? Die versuchen das jetzt und wenn die mächtigen Plattformen, Labels eben nicht auf die Musikschaffenden hören sollten, dann hat Niklas ein Ass im Ärmel.
Nee, ich will, also genau, bevor ich dazu komme, will ich noch einen anderen Punkt sagen. Wir dürfen es, glaube ich, nicht zulassen, dass das ausfranst. Man sieht das gerade beim audiovisuellen Sektor, also beim Streamingmarkt von Netflix, Disney Plus, was gibt es da noch, HBO, Apple, ja, also da gibt es ja wahnsinnig viele mittlerweile, weil das Geschäft lukrativ erscheint und das führt dazu, dass du halt so ein Ausfransen der Streamingdienste hast. Das heißt, du kriegst irgendwie Angebote von von Inhalten nur auf der einen Plattform und auf der anderen nicht. Wenn du jetzt bei der einen angemeldet bist und dann kann manchmal ist es sogar, dass die zweite Staffel dann nur auf dem anderen verfügbar ist und du hast aber dazu kein Abo, dann musst du wieder das zusätzliche Abo abschließen, das kostet wieder extra Geld. Dann bist du im Bereich, dass viele Leute mittlerweile tatsächlich schon sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist mir zu aufwendig, es ist mir zu teuer auch einfach und deswegen driften die wieder ab in die Piraterie. Es gibt wieder einen Spike an Piraterie, weil mehr Leute das nutzen, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf mehr, weil es keine gute Lösung ist. Netflix ist keine gute Lösung, ist nicht mehr so günstig und es hat nicht mehr das absolute Inhaltsangebot, dass es sich für mich lohnt. Dann gehe ich lieber in die Piraterie über. Das müssen wir im im Musikstreaming-Bereich unbedingt verhindern. Oder ich glaube, das wollen auch alle, sowohl die Major-Labels als auch die Kleinkünstler.
Du hast es vorhin gesagt, also da standen einige Musiker vorm Aus.
Genau, und das ist halt die große Sorge. Und dementsprechend wäre der größte Schock für das gesamte Ökosystem Musik, wäre, wenn man ein Ausfransen hätte und wenn quasi einzelne Künstler abbiegen und sagen, wir machen nicht mehr mit. Und das ist halt eben auch die Power von den kleineren, von dieser Masse an kleineren Künstlern, die 1%, die damit verdienen, die werden dann auf den Plattformen bleiben und dann werden sich neue Plattformen bilden, wo die kleineren hingehen. Und die sind dann halt, dann hast du einen Ausfransen und dann kannst du überlegen.
Der Markt wäre kaputt.
Genau, und dann machen es Leute nicht mehr und dann wird wieder mehr Piraterie kommen. Und das ist einerseits die große Gefahr und andererseits, und da hattest du jetzt gerade darauf abgezielt, nehme ich an, ist ja so, was wir gerade geplant haben. Wir haben als Europäisches Parlament einen Bericht geschrieben und haben uns die Situation mal angeguckt, wie man damit umgehen kann und muss und ob es Handlungsbedarf gibt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, es gibt Handlungsbedarf, weil Leute nicht vernünftig entlohnt werden, weil sie Leistung bringen und dafür nicht ausreichend Geld bekommen. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht ausreichend Leistung bringen, sondern es liegt an dem System, wie umverteilt wird und was einfach unfair ist. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, entweder ändert sich jetzt was in Eigenregie, dann haben wir keinen Handlungsbedarf.
Also Eigenregie oder, heißt Dialog der Labels, der Plattform und der Musikschaffenden. Ne?
Genau, ja. Oder und die kommen zu einem Punkt, wo sie alle zufrieden mit sind. Oder wir müssen handeln. Und das heißt dann, dass die Politik tätig werden muss. Und das bedeutet, dass wir auf europäischer Ebene dann eine Richtlinie verabschieden oder vielleicht sogar ein Gesetz letzten Endes, was ganz klar vorschreibt, so und so wird das Geld bei Spotify verteilt, beziehungsweise bei Streaming-Anbietern insgesamt verteilt und dann muss man sich an diese Vorgabe halten. Und das hätte natürlich Implikationen für, ganz ehrlich, die ganze Welt, weil wenn das halt in Europa so funktioniert, warum sollte das gleiche Musikangebot nicht in den USA zum Beispiel genauso verteilt werden? Und das hat dann einfach einen quasi gigantischen Veränderungsdrang auf diesem Markt und ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt alle so wollen.
Wie sieht denn ein besseres Modell aus deiner Sicht aus?
Ich würde sagen, dass man sich an den Zuhörern orientiert. Und das bedeutet, in unserem Beispiel von eben Ed Sheeran und Waving the Guns, dass man genau das macht, was man annimmt. Dann gehen mindestens deine 2 Euro an Ed Sheeran und meine 2 Euro an Waving the Guns. Ich sage aber auch dazu, ich würde gerne diese, was sind das, glaube ich, 40%, 37% oder so, an die Major-Labels, finde ich auch nicht fair. Wer bei Major-Label unter Vertrag ist, top, da soll das Geld dann natürlich auch das Management gehen. Die kriegen ja auch alle mehr Klicks, muss man auch sagen. Die haben tolles Marketing, haben gute Unterstützung für die Künstlerinnen und Künstler, die machen ja auch was für ihr Geld. Aber warum sollten quasi Beiträge von Zuhörerinnen und Zuhörern, die keine Major-Labels hören, Major-Labels mit unterstützen? Finde ich nicht fair. Und das heißt einfach nur zu gucken, was hören die Leute und wie viel? Und dann die andere Sache, nicht mehr diese 30-Sekunden-Regel, sondern sekundengenau abrechnen und sagen, ja, du hast 10 Minuten Waving the Guns gehört, dann kriegen die dafür Geld, weil du guckst ja dann immer noch quasi um das Gesamtrepertoire, was die Person gehört hat. Das heißt, wenn du die Hälfte deiner Zeit das und das hörst, Herbert Grönemeyer hörst und die andere Hälfte Feine Sahne, dann wird das heftig aufgeteilt.
Das klingt fair und in dem Bericht stehen noch ganz viele andere Dinge drin. So ein bisschen mit EU-Stempel natürlich geschaut, dass man die Künstlerinnen und Künstler fördert in der EU, die sich in Nischen bewegen oder die vor allem regional agieren. Und mal verkürzt gesagt, man kann sagen, einigt euch, ihr drei Parteien quasi, oder die EU kommt mit einer Regulierung um die Ecke. Das heißt, eine Lösung ist am Horizont, oder?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, wir müssen das Thema gerade auch nochmal jetzt im Wahlkampf stärker spielen, damit auch wir dafür nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil am Ende muss die Kommission halt einen Gesetzesvorschlag machen. Das heißt, auch da muss nochmal die Notwendigkeit stärker gesehen werden, und das wird am meisten deutlich durch halt Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir wollen das zum Thema machen. Das heißt, wenn ihr eure Künstlerinnen und Künstler unterstützen wollt und wollt, dass die von ihrer Arbeit gut leben können, egal in welcher Nische die sich bewegen, dann macht das zum Wahlkampfthema, dann fragt Fragen an Kandidierende, dann stellt die Fragen an die Kommission und versucht, dieses Thema einfach nach vorne zu pushen, weil jetzt in der Wahlkampfzeit ist es halt perfekt, um eben Forderungen von der Politik aufzustellen.
Denn wir wollen weiter die ganz schönen Musikstücke hören, und das möglichst einfach. Wir sind gespannt, ob es im Dialog gelingt oder ob die EU helfen muss an der Stelle. Hauptsache, es gibt eine Lösung. Und an dieser Stelle euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen zum Thema habt, kontaktiert Niklas über Instagram oder per Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Und für Folge 4 schauen wir dann wieder nach oben in den Weltraum. Wir stellen uns die Frage, ob wir angesichts der konkurrierenden Weltmächte im All bald Star Wars in Real Life erleben.
Ja, es steht zu fürchten. Also das, was sicherheitspolitisch da oben gerade abgeht, wird von manchen schon als der erste Weltraumkrieg bezeichnet.
Ich bin gespannt. Euch vielen Dank und macht es gut.
Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag. Ciao.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.